vielen herzlichen Dank auch für diesen Beitrag aus Paris. Wenn Herr Dillinger hier bitte mit aufs Podium kommen könnte, könnten wir eine kurze Fragerunde machen. Dann sind wir noch eine halbe Stunde aus unserem Zeitplan heraus. Ich glaube, das waren sehr gute, natürlich auch verwirrende Beiträge über eine ähnliche Geschichte. Und meine erste Frage an Herrn Dillinger wäre, doch noch mal kurz zu schildern, wie die nationalsozialistisch-großdeutschen Pläne zur Schaffung von Groß-Wien, wie die dann nicht einfach nur zurückgeführt wurden, sondern gleichzeitig auch ein Stück weit erhalten blieben. Welche Art von staatsrechtlicher Debatte gab es denn? War das eine besatzungsrechtliche Anordnung oder gab es da eine demokratische Neuverständigung im Zuge der Neugründung der Republik Österreichs? Also wie kam es dazu, dass man mit der übermäßigen NS-Planung dann eine gemäßigte Region absteckte? Können Sie was dazu sagen, wie das damals abgelaufen ist?
Da bin ich ein bisschen überfragt, nicht? Aber 1955 ist Österreich wieder ein souveräner Staat geworden.
Ja.
Welche Überlegungen da genau ausschlaggebend waren, dass man so Bezirke wie jetzt Liesing, Mauer bei Wien belassen hat, das kann ich nicht beantworten. Aber diese ganze Planung von Groß-Wien damals hat eigentlich, also was tatsächlich Projekte anbelangt hat, dazu war die Zeit auch zu kurz, hat keine Bedeutung gehabt.
Okay. Interessant war ja in Ihren beiden Beiträgen, dass Sie sehr schön die politischen Konstellationen, ja bis zu den persönlichen Konstellationen, die mal besser oder mal schlechter sein konnten, als ausschlaggebend für die Wirkungsweise eines wenig verregelten, mehr auf Freiwilligkeit, auf Aushandlungsprozessen, auf informeller Basis laufenden Projekten hinwiesen. Und Frau Jacquin hat ja noch wunderbar die unterschiedlichen politischen Strategien und Stadtvisionen und unterschiedlichen politischen Kulturen, die so stark auf den Planungsmechanismus durchschlagen. Wenn wir jetzt die These wagen könnten, und das war ja ein Teil der Vorträge, ich erinnere mich an Herrn Kegler, der darauf hinwies, also da in dem Landesverband, Planungsverband, Verbund, wurde für 70, 80 Jahre geplant. Und wir reden jetzt darüber, dass Sie hoffen, Frau Jacquin oder Sie, dass bei der nächsten Wahl hoffentlich da zwei Leute gut miteinander können und dass man da anknüpfen kann. Also dass da eine Irrationalität von politischen Systemen und Planungserfordernissen. Würden Sie darin ein strukturelles Problem sehen, dass also die demokratischen Institutionen und deren repräsentativ-demokratische Besetzung mit den Planungsrhythmen und mit den gewonnenen Erfahrungen, vielleicht auch mit den informellen Kontakten und den eingespielten Mechanismen so wenig miteinander zu tun haben und eigentlich dem Planungserfordernis grandios hinterherlaufen?
Also nur zwei Anmerkungen, also muss man sehr bescheid sein, dieses Problem. Erstmal, also wir erleben zurzeit überall, in der Welt, eine Spekulation von Plänen, Medien, und es ist also sehr schwierig, sich herauszufinden. Man hat quasi eine Nostalgie aus der 20er oder 30er Jahren, nur mit einem Plan von Langen, aber nur ein. Und wir können davon träumen. Jetzt es sind so viele, dass in der Tat so viel Kartografie, auch kartografische Studien, die man nicht mehr weiß, was man davon halten kann, erstmal. Und zweitens, ich spreche als Akademikerin, also, und ich versuche auch mich zu informieren, das ist nicht einfach. Und zweitens, also diese Problem von Bürgertum oder Bürger. Die Repräsentation der Bürger, das ist eine uralte Geschichte, auch eine ziemlich alte Geschichte in Paris. Ende der 30er Jahre zum Beispiel André Morizet, der war der Bürgermeister von Boulogne, ein sehr kultivierter Mann. Man hat ihn den Hausmann der Banlieue gekennzeichnet, aber das war übertrieben. In dem Sinne, er war überhaupt kein Diktator der Banlieue an der Zeit. Aber schon an der Zeit meinte er, man sollte Paris selbst also, reformieren, man sollte Paris selbst aufteilen in 10 verschiedene Kommunen sozusagen, von der Größe von ja, nochmal 200.000 Menschen. Ne? Das sind mehr oder weniger den Maßstab von großen Städten wie Montpellier zum Beispiel. Ansonsten ist es für der Draht zum Bürger ist so viel zu fein. Und es ist eine uralte Geschichte. Und bei dem Ideenwettbewerb 2009 viele auch verlangten parallel dazu einen Wettbewerb für die neue Verfassung. Administrative Verfassung, politische Verfassung. Aber die Idee kam nicht rein. Und was man auch beobachtet in Frankreich, das ist die Ausspaltung zwischen die Universität und die politischen Debatten bei dem Abgeordnetenhaus zum Beispiel. Das heißt, die Abgeordneten auch sprechen, als ob die Geschichte nicht existiert. Und so,
ich weiß es nicht. Diese spezielle französische Tradition, dass der Staat einen sehr starken Einfluss hat und immer wieder nimmt, dass auch die gesellschaftspolitischen Wandlungen, die mit neuen Präsidentschaften, mit neuen politischen Konstellationen zusammenhängen, könnten ja als eine Art von notwendigem autoritären Eingriff in eine ungeordnete Struktur, also ob die nur wirklich was bewirken, sei ja dahingestellt, aber sie schaffen zumindest irgendwie einen Impuls, einen Anstoß zu etwas. Ich habe auch die Initiative zur Métropole du Grand Paris zunächst mal als was Positives interpretiert, wenn es auch in einem ungeordneten und nicht sehr transparenten System anderer Institutionen jetzt etabliert wurde. Und die großen Spieler sind aber eigentlich dann die Infrastrukturgesellschaften, die großen Infrastrukturprojekte, die auf der nationalen Ebene stattfinden und dann mit neuen Playern, mit neuen Akteuren an den neu in sich entwickelnden Zentren entstehen. Also man sieht da so eine Entzerrung der verschiedenen Ebenen, die gar nicht sinnvoll aufeinander bezogen sind. Oder wie ist Ihr Eindruck? Also Sie plädierten ja eigentlich mehr darum für so einen opportunistischen Urbanismus oder einen Aushandlungsprozess oder eine ja, Improvisation unter diesen unübersichtlichen Akteurslandschaften irgendwie rationale Kompromisse irgendwie zustande zu bringen, angesichts der Komplexität der Probleme. Und sagen wir mal so des klassischen Instrumentariums, das uns hier jetzt in dem Vormittag vorgeführt wurde, denkt man ja, dass dann doch eigentlich die Lösungsansätze immer unterkomplex sein müssen, jetzt von der Beteiligung der Bürger mal Bürgerinnen und Bürger ganz abgesehen, aber einfach, weil es gar keinen sozusagen systematischen Planungsansatz gibt, weil nicht klar ist, wer plant eigentlich hier wofür und mit wem zusammen. Also es macht doch einen sehr diffusen Einsatzeindruck. Oder ist es so, dass es sowieso ein hochkomplexes System ist und dass sich dann eben starke Player durchsetzen, dass eigentlich die Durchsetzung der Planungsabsicht Teil des politischen Aushandlungsprozesses ist und das mittlerweile noch viel entscheidender geworden ist, als wer nun gerade gewählt wird, sondern viel wichtiger ist, wer welche Interessen vertritt und die in diesem unübersichtlichen System letztlich durchsetzen kann. Es reizt auch Sie, aber vielleicht wollen wir mal die französischen.
Wow, schwierig. Wenn ich polemisch meinte, vielleicht ist es jetzt die Zeit ist zu Ende, der große Planung ist zu Ende. Eigentlich natürlich, das ist nicht ganz meine Meinung. Besonders in Frankreich eigentlich, Landesplanung sollte sehr wirklich sein, insbesondere auf die soziale Zersplitterung und die man kennt. Das ist auch eine Frage von Landesplanung und von dieser Koordinierung zwischen Justiz, Schulwesen, Autobahn, Management und so weiter. Natürlich. Was kann man also noch dazu sagen? Also, das heißt, ich glaube auch, wir sind in einer Zeit, auf jeden Fall, was ich sehe bei meinen Leuten sozusagen, also die sind auch die Idee der der Aktualität also gerichtet. Die Geschichte ist ganz kurz. Das geht um Planung, Innovation, mit der Idee, also wir sind in einem Wettbewerb mit mondialen Städten, chinesischen Städten und so weiter. Das ist auch eine Frage, also die Frage der Kultur, das heißt, musste man erstmal einatmen. Mhm. Ja, und sich langsam überlegen, ja, ist das wirklich neu, was ich sage oder nicht? Und zum Beispiel, als Beispiel, konkretes Beispiel, zurzeit, es gibt Polemik zwischen, also über die Frage Stadt und Land in Paris. Ja. Die Stadt Paris hat eine sehr interessante Ausstellung gemacht über dieses Thema. Aber es gibt auf einer Seite sehr interessante Beiträge, eine Kartografie, fantastisch. Paris und Land, wie es war heutzutage und vor 100 Jahren. Sehr interessant für uns. Aber auf der anderen Seite, also die Rede ist dekorative Landschaft. Ein bisschen da, ein bisschen da. Also man spricht von Ressourcen. Aber es gibt zum Beispiel jetzt kein Agronom ein oder so, oder Landwirtschaftler. Also die Ideen sind schon da, aber sehr oberflächlich manchmal. Das ist, was ich meine.
Herr Dillinger, die Republik Österreich hat auch lange Tradition. KOK, Beamten, Verwaltung, ganze Großreiche wurden verwaltet. Es gab eine demokratische Neugründung der Republik Österreich. Sie schildern sehr stark informelle Prozesse, die natürlich mit Bewusstseinsveränderungen, mit Einatmen und Nachdenken und Aufnehmen und Reflektieren. Wenn jetzt die Dynamik eine andere wäre, wenn die politische Konstellation das jetzt größeren Wachstumsdruck entwickeln würde, wie vielleicht in Paris mit den großen Projekten, würde das dann anders sein? Oder hat man die Möglichkeit in Österreich, dies in dieser Ruhe auch zu betreiben, weil der Druck etwas raus ist? Oder sehen Sie einen Veränderungsdruck in der Planungskultur? Gerade für Ihre Region, die Sie uns dargestellt haben, oder auch den Wiener Raum. Das war ja sehr interessant mit den Siedlungsachsen nach Norden und Süden und der planerischen Beherrschung dieser Entwicklung.
Also ich glaube, die Aushandlungsprozesse sind von extremer Bedeutung und der Planung als Prozess, ich glaube, das ist auch extrem. Nur das heißt jetzt nicht, dass wir keine Pläne brauchen. Mhm. Ich glaube, wir brauchen diese Pläne ganz dringend, um auch Aushandlungsprozesse strukturiert führen zu können. Genau. Man hat es heute auch gesehen, diese vielen Pläne, die heute präsentiert waren, letztendlich waren ja das auch alles Aushandlungsprozesse. Und die sind ja dann auch nicht so umgesetzt worden, sondern nur in Fragmenten. Und manche Fragmente sind dann wieder aufgenommen worden. Also so gesehen nichts Neues unter der Sonne. Was uns vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist, uns als Planer, dieses Selbstbewusstsein, Pläne zu machen. Ja? Und auch mal wirklich, ja. Ein Plan. Also ein Plan ist eine Vorstellung von einer Zukunft. Ja. Wir haben so viele Studien, so viele Strategien, ja. So viele Sachen zu berücksichtigen.
Und so wenig Zukunft.
Ja. Aber unsere Pläne werden dadurch nicht besser.
Ja? Pläne sind ja immer auch ein Stück vorweggenommene Zukunft und sie adressieren an jemanden. Also die Frage ist ja auch, dass viele Pläne produziert werden, um Debatten anzustoßen, aber dass heute gar nicht mehr die Frage steht, an wen sind sie eigentlich adressiert? Wer soll dem Plan Geltung verschaffen, selbst wenn derjenige, diejenige Institution diesen Plan aus guten Gründen später wieder verwirft, korrigiert, nachbessert, aber dass irgendwie klar ist, an wen richtet sich das eigentlich. Also das war ja die Debatte etwa wie diese Siedlungsachsen oder die Regionalparks, die als Leitbild irgendwie existieren, aber von niemandem irgendwie ernsthaft als Institution und als institutionelles Instrument wirklich praktiziert werden, möglicherweise korrigiert werden müssen in irgendwelchen Auseinandersetzungen. Also diese Formalität der Auseinandersetzung des Prozesses scheint fast wichtiger zu sein als irgendeine Geltung, dass es tatsächlich auch rechtlich verbindlich wird und Bauplanung, Bebauungspläne orientiert.
Nein, so würde ich das wieder auch nicht sagen, ja, weil am Ende dieses Prozesses muss ein verbindlicher Plan stehen. Ich glaube, das ist auch wieder wichtig und das darf nicht vergessen werden. Ja? Aber Planerstellung, Aushandlung, das muss ein Prozess sein. Da geht es nicht nur in erster Linie um die Planung, der muss umgesetzt werden. Ja. Aber am Ende des Tages müssen wir Rechtssicherheit schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Element. Wir haben mal, ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Im Norden von Wien durfte ich da mitwirken bei einer regionalen Leitplanung. Es waren 32 Kommunen. Ja, auch Aushandlungsprozess. Letztendlich wurden dann diese Pläne auch übergeführt in diese regionalen Raumordnungsprogramme, also das, was verordnbar war. Im Planerstellungsprozess ist ein Investor zu einer Gemeinde gekommen. Wir haben den Plan nicht einmal noch richtig angefangen und hat gesagt, er braucht ein neues Shopping Center, nicht? Shopping Center Nord. Bürgermeister ist sofort aus dem Diskussions- und Verhandlungsprozess ausgestiegen, hat den Deal mit dem Investor gemacht und bevor dieser Plan auch rechtlich umgesetzt war, ist das Einkaufszentrum gestanden. Ja? Also deswegen, wir brauchen am Ende des Tages meines Erachtens diese rechtliche Verbindlichkeit. Ja?
Es gab auch das Stichwort hier in der Diskussion der interkommunalen, des Steuerausgleichs oder sozusagen der Konkurrenzkampf der Kommunen um die Standortvorteile natürlich auch einer irgendwie gearteten Ausgleichsfunktion zugeführt werden können. Ich denke, Ihre Vorträge haben sehr schön illustriert, wie schwierig diese Abstimmungsprozesse sind, dass es dennoch überall Initiativen gibt, die beschränkten Möglichkeiten zu erweitern und dass ohne eine Zusammenschau von politischen Institutionen, gesellschaftspolitischen, auch städtebaulichen Leitbildern und der Ausgestaltung von demokratischer Beteiligung, Planung überhaupt gar nicht denkbar ist. Und wir werden also nach der jetzt angesetzten Kaffeepause darüber diskutieren, wie es mit der Entwicklung von Berlin und Brandenburg seit 1990 gegangen ist, um dann von den Initiatoren, die natürlich die ganze Zeit nur darauf geachtet haben, welche Anregungen sie uns noch geben können, dann zu erfahren, mit welchen Leitsätzen wir möglicherweise heute abschließen können. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Vorträge. Vielen Dank. Schreibt denn die EU nicht eigentlich auch was vor?
Bitte? Also wenn die EU.